Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Brüchiger Frieden. Nach dem verheerenden Bombenanschlag brechen im Libanon die alten Konflikte auf. Zerstrittene Brüder. Die Palästinenser wählen ihre lokalen Parlamente, doch die Hamas macht nicht mit. Dann Zankapfel-Unternehmenssteuer. Der Bund soll die Ausfälle decken, verlangen die Kantone. Die Finanzministerin winkt ab.
Ich denke, so geht das natürlich nicht.
Und schließlich große Klassen, marode Schulen. Sparen allein bringt nichts, sagt Jerry Brown.
Cutting alone really doesn't do it. Please increase taxes temporarily.
Der Gouverneur von Kalifornien will die Steuern erhöhen und schwimmt damit gegen den nationalen Strom. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Am Tag nach dem schweren Bombenanschlag im Zentrum von Beirut bleibt die Lage im Libanon angespannt. Premierminister Mikati bot nach einer Krisensitzung der Regierung seinen Rücktritt an. Er bleibt allerdings im Amt. Aus Beirut Philipp Scholkmann.
Viele Soldaten sind in der Innenstadt von Beirut. Der Krater ist weiträumig abgesperrt, den die Autobombe riss. Die Ermittler suchen an dem Tatort, dem christlichen Ashrafieh-Quartier, nach Hinweisen auf die Urheber des Anschlags, der einem einflussreichen sunnitischen Geheimdienstoffizier galt und bei dem wahrscheinlich 7 weitere Menschen getötet wurden und Dutzende verletzt. In sunnitischen Quartieren in verschiedenen Landesteilen kam es nach dem Anschlag zu Demonstrationen und Ausschreitungen. Antisyrische Aktivisten errichteten Blockaden und zündeten Autoreifen an. Sie beschuldigten den syrischen Präsidenten Assad persönlich, für den Anschlag in Beirut verantwortlich zu sein. Der ermordete libanesische Geheimdienstgeneral stand der sunnitischen Opposition nahe. Er hatte mehrere politische Verschwörungen untersucht, in denen sich der Tatverdacht gegen Syrien oder gegen die mit Syrien verbündete libanesische Hisbollah richtete. Aber auch die Hisbollah verurteilte den Anschlag als Versuch, das Land und die nationale Einheit zu destabilisieren. Die libanesische Regierung traf sich am Nachmittag zur Krisensitzung. Premierminister Mikati leitet eine Koalition mit vielen pro-syrischen Ministern, auch solchen der schiitischen Hisbollah. Mikati ist Sunnit, die stärkste Kraft in der Opposition, aber ist ebenfalls sunnitisch und klar auf antisyrischem Kurs. Sie verlangte nach dem Attentat Mikatis sofortigen Rücktritt. Der Premier wählte eine Zwischenlösung, bot seinen Rücktritt an, blieb aber auf Bitten von Präsident Sleiman weiter im Amt. Ein Machtvakuum wollen die politischen Verantwortlichen in Libanon offensichtlich nicht riskieren. Zu gefährlich erscheint ihnen inzwischen die Situation des Landes. Dass die Regierung nach dem Attentat nicht kollabierte, sehen manche Beobachter als Zeichen der Hoffnung. Viele in Libanon aber sind besorgt, dass das Attentat von Ashrafieh eine neue Welle von Anschlägen auf hochgestellte Personen auslösen oder Libanon auf andere Weise in den Krieg im benachbarten Syrien hineinziehen könnte.
Philipp Scholkmann. Die weiteren Nachrichten des Tages hat Karin Britsch.
Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Lakhdar Brahimi, drängt auf eine mehrtägige Waffenruhe während des islamischen Opferfestes nächste Woche. Brahimi traf deshalb den syrischen Außenminister zu Gesprächen, wie die syrische Nachrichtenagentur Sanaa berichtet. Brahimi nahm bisher nicht offiziell Stellung. Derweil wurde heute in verschiedenen Regionen in Syrien wieder heftig gekämpft. Im Steuerstreit mit der EU fordern einzelne Kantone eine Senkung der Steuern für inländische Firmen, und zwar auf das Niveau von ausländischen Gesellschaften und Holdings. Dies käme Kantone wie Genf, Zürich und Basel-Stadt teuer zu stehen, da sie sehr hohe Steuersätze haben. Deshalb verlangen diese Kantone eine Kompensation vom Bund. Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf hält davon wenig. Um sich dem Druck der EU zu beugen, würden diese Kantone gemäß ihren Plänen die Gewinnsteuern für Unternehmen senken und dann Forderungen stellen. So gehe das natürlich nicht, erklärte Wittmer-Schlumpf gegenüber Schweizer Radio DRS. Vor den Delegierten der BDP Schweiz hat Bundespräsidentin Wittmer-Schlumpf erklärt, der Bundesrat wolle den Finanzplatz sichern, und zwar mit den Prinzipien Qualität, Stabilität und Integrität. Er müsse deshalb Regeln festlegen, welche international akzeptiert würden, so Wittmer-Schlumpf. Die BDP-Delegierten stimmten an ihrer Versammlung in Neuenburg dem neuen Tierseuchengesetz zu. Über dieses wird am 25. November national abgestimmt. Die französische Nationalversammlung hat sich für die umstrittene Reichensteuer ausgesprochen. Dabei gilt, wer mehr als 1 Million Euro im Jahr verdient, bezahlt über 2 Jahre lang einen Steuersatz von 75%. Nun muss sich noch der französische Senat mit der Vorlage befassen. Rund 1500 Steuerzahler wären in Frankreich von der Reichensteuer betroffen. Sie war eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Präsident Hollande. In der britischen Hauptstadt London haben Zehntausende gegen Sozialkürzungen und gegen die Sparpolitik der Regierung demonstriert. Der Chef der größten britischen Gewerkschaft warf der Regierung vor, mit ihren Kürzungen Hunderttausende Staatsangestellte arbeitslos zu machen. Großbritannien will im Kampf gegen die hohen Schulden vor allem im Gesundheitswesen und bei den Renten abbauen. Demonstriert wurde auch im nordirischen Belfast und im schottischen Glasgow. Ein Versuch von pro-palästinensischen Aktivisten, eine Seeblockade vor dem Gazastreifen zu durchbrechen, ist erneut gescheitert. Israelische Soldaten stoppten das mit Waren beladene Segelschiff kurz vor dem Ziel. Der neue internationale Klimafonds wird seinen Sitz nicht in Genf einrichten, sondern in Südkorea. Das gab die Leitung des Fonds nach einer Tagung bekannt. Neben Genf gingen 4 weitere Bewerberstädte leer aus. Der neue Fonds soll Entwicklungsländer bei einer klimafreundlicheren Politik unterstützen. Ab 2020 sollen dafür jährlich rund 100 Milliarden Dollar eingesetzt werden. Und jetzt zum Sport. Die Meldungen des Tages hat Fritz Bischof.
Tennis. Heute Nachmittag wurden die Partien für die erste Runde der Swiss Indoors in der kommenden Woche in Basel ausgelost. 4 Schweizer sind im Einsatz. Roger Federer trifft auf den Franzosen Jeremy Jardy, Stanislas Wawrinka auf den Russen Nikolai Davydenko, Henry Laaksonen auf den Franzosen Paul-Henri Mathieu und Marco Giudinelli auf den Spanier Guillermo Garcia Lopez. Eishockey. Der HC Lugano muss mindestens 3 Monate auf seinen besten Schweizer Topscorer Ned Domenichelli verzichten. Der Tessiner brach sich in der gestrigen Partie gegen die ZSC Lions das Schien- und Wadenbein. Motorrad zum großen Preis von Malaysia. Morgen Sonntag startet Tom Lüthi in der Moto2-Klasse nur aus Position 8. Dominik Eggerter aus Position 10. Am schnellsten war der Spanier Paul Espargaro unterwegs. In der MotoGP fuhr der spanische WM-Leader Jorge Lorenzo die beste Zeit. Und Fußball, 8 Spiele, 8 Siege. Durch den 5:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf hat Fußballrekordmeister Bayern München einen neuen Bundesliga-Startrekord aufgestellt.
Das Wetter. Der Nebel löst sich morgen in der ganzen Schweiz auf, dann wird es häufig sonnig. Zeitweise ziehen aber noch dichtere Wolkenfelder vorbei. Die Temperatur 19 Grad.
Sie hören Echo der Zeit und so geht's hier weiter. Aktion Hohle Hand. Funktioniert nicht, sagt Finanzministerin Wittmer-Schlumpf. Die Kantone sollen für ihre Steuerausfälle selbst gerade stehen. Dann Gemeindewahlen in Palästina. Ein wenig Demokratie und viel Frust. Ein Hoch auf die Artenvielfalt. Die Weltgemeinschaft verspricht Milliarden zur Rettung. Und schließlich Schulen in Kalifornien. Überfüllt und unterversorgt. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Erst Genf, dann Zürich, dann Basel-Stadt. Alle 3 Kantone präsentierten in den letzten Tagen die Rechnung für den Druck, den die EU auf ihre Unternehmensbesteuerung ausübt. Denn wenn die Kantone ausländische und inländische Unternehmen künftig gleich tief besteuern sollen, dann entstehen Steuerausfälle in Milliardenhöhe. Die Kantone erwarten deshalb, dass der Bund einen Teil der Ausfälle übernimmt. Doch jetzt ruft Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf die Kantone auf, sich zurückzuhalten. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Die Kantone haben das Messer der EU am Hals. Bis im Dezember will Brüssel Vorschläge sehen, wie die ungleiche Besteuerung von ausländischen und inländischen Erträgen bei Unternehmen beseitigt werden kann. Zahlreiche Kantone locken mit solchen Steuervorteilen ausländische Unternehmen in die Schweiz, was die EU ärgert. In dieser Situation gäbe es 2 mögliche Vorgehensweisen, sagt der Präsident der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Direktoren, der Solothurner FDP-Regierungsrat Christian Wanner, in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS.
Die einen sagen, wir senken alles aufs tiefere Niveau, das vermögen wir ganz klar nicht, kommt nicht in Frage. Und die anderen sagen, ja, nein, tut doch alles aufs höhere Niveau auf, dann sind gewisse Finanzprobleme gelöst. Aber dann wird es vermutlich zur Abwanderung kommt, das wollen wir auch nicht. Also wird die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen.
Die erste Variante, die Senkung der Gewinnsteuer für Unternehmen in allen Kantonen, käme Genf, Zürich und Basel-Stadt teuer zu stehen, da sie zurzeit noch sehr hohe Steuersätze kennen. Von drohenden Ausfällen von insgesamt 2 Milliarden Franken spricht die baselstädtische Finanzdirektorin Eva Herzog heute in Zeitungsinterviews. Und deshalb verlangen diese Kantone eine teilweise Kompensation vom Bund. Bundespräsidentin und Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf dämpft die Erwartungen.
Also zum einen sind das jetzt sehr einfache Modelle, die die Kantone rechnen. Sie machen nämlich nichts anderes, als einfach die Gewinnsteuer mindestens einmal virtuell zu senken und dann zu sagen, was sie dann vom Bund erwarten würden. Ich denke, so geht das natürlich nicht.
Sie habe extra eine Projektgruppe mit den Kantonen eingesetzt, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen und sei jetzt schon ein bisschen erstaunt, dass einzelne Kantone einfach vorpreschen würden. Gar kein Verständnis hat die Finanzministerin für die Forderung des Kantons Genf, der Bund solle doch die direkte Bundessteuer erhöhen, um die Ausfälle in den Kantonen auszugleichen.
Das ist für mich nicht gerade die beste Möglichkeit, und zwar, weil es uns auch letztlich nicht sehr viel helfen würde, wenn wir einfach bei der direkten hinaufgehen würden und die Kantone dann gegen Null gehen würden. Dann hätten wir nämlich kein einziges Problem gelöst, aber sehr viele neue Probleme geschaffen.
Auch der Präsident der Finanzdirektorenkonferenz, Christian Wanner, möchte lieber in eine andere Richtung gehen.
Ich hatte die Meinung, wir müssten das über den Finanzausgleich lösen.
Doch auch das ist alles andere als ein leichtes Unterfangen. Denn einzelne Kantone, allen voran Zug und Schwyz, sind der Meinung, dass sie schon heute zu viel in diesen Finanzausgleich einzahlen müssten, um andere finanzschwächere Kantone zu unterstützen. Bundespräsidentin Widmer-Schlumpf hält dem entgegen, die Steuerkraft von Zug und Schwyz habe in den letzten 3 Jahren um 14.000 bis 17.000 Franken pro Kopf zugenommen. Das sei 4 bis 5 Mal mehr, als die Zunahme im Durchschnitt aller Kantone betragen habe.
Das heißt natürlich mit anderen Worten, dass bei den starken Kantonen etwas mehr auch abgegeben werden muss. Aber im Verhältnis zu dem, was sie in Stärke gewonnen haben, ist es nicht übermäßig, was sie dann abgeben. Und für mich ist es wichtig, dass sich jeder Kanton wieder Gedanken darüber macht, dass er Teil eines Systems ist, das nur dann funktionieren kann, wenn man wirklich überzeugt ist, dass man auch gewisse Ausgleichsmechanismen haben muss.
Insofern hoffe sie schon, dass jetzt nicht alle 26 Kantone einzeln sagen würden, was sie vom Bund erwarteten, meint die Finanzministerin, um anzufügen:
Ich möchte eigentlich das Ganze jetzt wieder auf den Boden zurückbringen.
Und in aller Ruhe in der erwähnten Projektgruppe diskutieren, wie eine konkrete Lösung aussehen könnte. Resultate sollen frühestens im nächsten Frühling vorliegen.
Philipp Burkhardt berichtete. Jahrelang haben die Palästinenser nicht mehr gewählt. Heute können sie erstmals wieder ihre Bürgermeister und Gemeinderäte bestimmen. Allerdings liegt ein großer Schatten über dem Urnengang, denn er findet nur im Westjordanland statt, dort, wo die Fatah von Palästinenserpräsident Abbas das Sagen hat. Die Hamas im Gazastreifen boykottiert die Kommunalwahlen. René Wildangel leitet das Nahostbüro der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah und ist derzeit als Wahlbeobachter unterwegs. Ich habe ihn gefragt, wie ist denn die Stimmung, der Andrang in den Wahllokalen?
Ich habe jetzt verschiedene Wahllokale gesehen in Ramallah, also in der quasi Hauptstadt der Palästinenser, und in Hebron. Heute Morgen, als die Wahlbüros geöffnet wurden, da war doch einiges an Andrang da, durchaus auch überraschend. Sie haben ja die Probleme, die mit dieser Wahl zusammenhängen, schon angesprochen. Jetzt hier in Hebron im Verlauf des Tages wird doch deutlich, dass die Beteiligung insgesamt gemäßigt ist. Sie haben es angesprochen, die Hamas als große Partei hat die Wahlen boykottiert und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Teilnahme der Leute aus.
Was ist denn diese Wahl wert, wenn die Palästinenser weder im Gazastreifen noch in dem von Israel annektierten Ostjerusalem mitmachen?
Ja, das ist die große Frage. Einerseits ist es natürlich auch wirklich eine Lokalwahl, bei der es um lokale Belange geht. Das sollte ja eigentlich das Normalste der Welt sein. Hier in Palästina ist es das nicht. Aufgrund der beschriebenen Probleme, aufgrund der Tatsache, dass Parlamentswahlen und Präsidentschaftswahlen gar nicht mehr stattfinden können, Nun kann man einerseits sagen, und das tun auch manche, die das kritisieren, dass trotzdem die Wahl jetzt abgehalten wird, dass dadurch die Spaltung noch vergrößert wird. Aber man kann es natürlich den Leuten auch nicht verdenken, die in Hebron wohnen, in Nablus, in Ramallah, dass sie sich mit den Themen, die auf einer kommunalen Ebene wichtig sind, auch beschäftigen wollen. Und endlich, nach so vielen Jahren, denn auch die Kommunalwahlen wurden hier lange Zeit nicht abgehalten, ihre Bürgermeister, ihre Stadträte wählen müssen, damit sie sich um die ganz alltäglichen Dinge kümmern können, um eine funktionierende Müllabfuhr, um eine vernünftige Infrastruktur. Und da habe ich schon auch viele Leute hier getroffen, die sagen, nein, es ist gut, dass wir wählen. Es gibt zwar all die Probleme hier, aber wir wollen das. Und ich muss auch sagen, als jemand, der für eine Stiftung ja mit Demokratisierungsarbeit tagtäglich zu tun hat, dass die Palästinenser in der Art, wie sie diese Wahl abhalten, durchaus sehr große demokratische Reife zeigen. Und wir haben ja über viele Jahre jetzt viele Berichte gelesen, die gesagt haben, die Institutionen der Palästinenser sind eigentlich bereit, von der Weltbank, von anderen. Und eigentlich haben sie die Reife, auch diesen Staat zu betreiben. Die Rahmenbedingungen erlauben es nicht. Und das sorgt natürlich für den Palästinensern für ganz, ganz große Frustration, dass man einerseits sagt, wir wollen uns beteiligen, wir können das. Und andererseits aufgrund der Besatzung, aufgrund der inneren Spaltung, all dies nicht möglich ist.
Die gemäßigte Fatah und die radikal-islamische Hamas sind seit der Parlamentswahl 2006 tief zerstritten, seit dem darauffolgenden Bürgerkrieg erst recht. Gibt es denn überhaupt keine Anzeichen zur Versöhnung?
Na, man hat das lange versucht. Es gab auch verschiedene Abkommen. Es gibt in beiden Fraktionen Führer, die stärker auf die jeweils andere Seite zugehen. Und es gibt auch in beiden Parteien Einzelpersonen, die überhaupt kein Interesse an einer Versöhnung haben. Und ich glaube, beide Seiten haben sich so ein bisschen eingerichtet. Die Hamas sitzt jetzt fest im Sattel im Gazastreifen, will dort die Macht auch nicht mehr abgeben, weil man nicht weiß, wenn nationale Wahlen abgehalten werden, wer dann gewinnt. Und bei der Fatah ist es auch ein bisschen ähnlich. Man ist sich keinerseits sicher, dass man in der Bevölkerung eine Mehrheit gewinnen kann. Die Menschen, die Bürger hier sind frustriert von beiden Parteien, von der Hamas, die jahrelang den Kampf gepredigt hat, von der Fatah, die jahrelang gesagt hat, wir verhandeln mit Israel und lösen diese Probleme. Und es gibt jetzt auch gerade viele junge Palästinenser, die eigentlich sagen, uns interessieren diese alten Parteien und diese alten Männer, die sie führen, gar nicht mehr. Und da gibt es auch bei der Kommunalwahl da ein paar Anzeichen, die jenseits dieser alten Parteiströmungen funktionieren. Zum Beispiel hier in Hebron gibt es eine reine Frauenliste. Das ist auch eine Gegenbewegung, wo sich Frauen zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen auch gerade in diesem konservativen Umfeld hier in Hebron die Politik verändern. Und das können wir nicht über Fatah, das können wir nicht über Hamas, das können wir mit einer neuen Liste, mit einer neuen Bewegung. Das sind Anfänge, das ist auch sicher schwierig, aber das ist etwas, wo viele gerade jüngere Palästinenser, glaube ich, große Hoffnung jetzt drauf haben.
Sie haben es gesagt, ein riesiger Frust ballt sich da zusammen. Zwei Parteien, die sich spinnefeind sind, die israelische Besatzung, kein Friedensvertrag in Sicht. Wie gefährlich ist das?
Ich glaube schon, dass es hier einen großen Druck gibt, dass es hier eine große Frustration gibt. Das hat man im Sommer gesehen. Da gab es große Demonstrationen in der ganzen Westbank. Denn zu der politischen Frustration kommt eine wirtschaftlich sehr prekäre Situation. Im Prinzip hängt ja Palästina am Tropf der internationalen Gemeinschaft. Verschiedene Staaten und Organisationen pumpen hier Geld rein, um diese palästinensische Autorität am Leben zu halten. Aber sie hat keine realen Einkünfte. Sie kann die eigenen Ressourcen nicht verwalten. Ein großer Teil der Westbank steht eben unter Verwaltung, ist besiedelt. Darauf hat die PKK keinen Zugriff, sondern nur auf die Städte. Und das ist schon eine Situation, die jederzeit auch hochkochen kann und zu einer chaotischen Situation führen kann. Denn die Leute sind mittlerweile auch mit ihren eigenen Führern eben sehr frustriert, mit Abbas, mit der eigenen Regierung. Die Hoffnung, dass man auf diesem Weg den Staat aufbauen kann, wie man das in den letzten 20 Jahren versucht hat, die wird immer geringer, weil man so wenig Erfolgserlebnisse vorweisen kann.
Das waren Einschätzungen von René Wildangel. Er leitet das Nahostbüro der Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht. Neue Hoffnung für den Artenschutz. Die Weltgemeinschaft will mehr Geld ausgeben für bedrohte Tiere, Pflanzen und Lebensräume. Das hat die Internationale Konferenz zur Biodiversität im indischen Hyderabad beschlossen. Ein Fortschritt, nachdem sich die Vorgängerkonferenz in Nagoya vor 2 Jahren bereits darauf geeinigt hatte, die geschützten Flächen auf dem Land und im Meer bis 2020 stark auszuweiten. Ich habe Thomas Häusler, unseren Wissenschaftsredaktor, gefragt, wer denn hauptsächlich von der finanziellen Unterstützung profitiere.
Profitieren werden die Entwicklungsländer. Sie beherbergen ja oft eine große Biodiversität, man denke etwa an Regenwälder, aber sie haben meist zu wenig Mittel, um diese Naturschätze auch wirklich zu schützen. In Hyderabad ist nun beschlossen worden, die Hilfe der reichen Länder an den Umweltschutz im Süden bis 2015 zu verdoppeln.
Um welche Summen geht es da?
Das ist noch gar nicht so richtig klar. Im Vertragstext steht nämlich gar keine konkrete Zahl. Es steht nur, dass die Zahlungen verdoppelt werden sollen bis 2015. Mancherorts war jetzt die Rede von 5 Milliarden Dollar pro Jahr, an anderen Stellen von 1 Milliarde. Tatsache ist, dass im ganzen Finanzbereich beträchtliche Unklarheit herrscht. Weder ist genau bekannt, wie viel für den Schutz der Biodiversität ausgegeben wird, noch ist klar, wie viel es eigentlich bräuchte. Die Schätzungen dafür schwanken extrem stark. Es kursieren Zahlen von einigen bis zu 75 Milliarden Dollar pro Jahr.
Der Bundesrat gibt sich offenbar ziemlich zurückhaltend. Noch vor wenigen Tagen haben Schweizer Nichtregierungsorganisationen kritisiert, er blockiere sogar diese Verhandlungen um mehr Geld. Was stimmt da?
Ja, die Schweiz war tatsächlich lange nicht bereit, über mehr Geld zu sprechen, wie andere Industrieländer übrigens auch. Der Bundesrat begründete dies damit, dass der genaue Finanzbedarf für den Artenschutz noch gar nicht klar sei. Und zuerst wolle man diese Klarheit. Und dazu komme, dass bereits an der Vorgängerkonferenz in Nagoya eine Steigerung der Hilfe bis 2020 ja beschlossen worden sei. Und darauf habe man seine Pläne ausgerichtet und könne die jetzt nicht einfach ändern. Bei der Schlussabstimmung gestern Nacht hat die Schweiz denn auch diesem Erhöhungsziel bis 2015 formell nicht zugestimmt. Man hat aber den Abschluss auch nicht blockiert. Die EU hingegen hat ausdrücklich zugestimmt. Allerdings bleibt jetzt schon abzuwarten, wie viel Geld in Zukunft wirklich fließen wird. Man kennt dies zum Beispiel von den Klimaverhandlungen, da wurden schon mehrfach Hilfsgeld versprochen, um danach einfach bestehende Hilfe umzuetikettieren.
Wir haben jetzt viel über Geld geredet, aber das war ja wahrscheinlich nicht das einzige Verhandlungsthema in Hyderabad, oder?
Nein, es ging um eine ganze Reihe von Themen, zum Beispiel um Waldschutz, aber auch um einen besseren Meeresschutz. Man hat jetzt 48 Gebiete, die besonders ökologisch wertvoll sind, sich vorgenommen. Die sollen unter Schutz gestellt werden. Angesichts der Überfischung ist das sicher ein wichtiger Schritt, aber zuerst muss jetzt die UNO-Vollversammlung dem noch zustimmen.
Die Konferenz ist erst in der Nacht zu Ende gegangen, unter dem Strich. Was ist da herausgekommen? Wie wird das Ergebnis kommentiert?
Vorsichtig positiv von allen Seiten. Also es ist die Rede von konstruktiven Gesprächen trotz den langen Verhandlungen. Eine Stimme herausgegriffen, ein WWF-Experte sagte etwa, das Erreichte sei besser, als während den Verhandlungen zu befürchten gewesen war. Aber es sei auch nicht genug, um die ehrgeizigen Ziele, die man ja eben vor 2 Jahren bis 2020 beschlossen hat, diese Schutzziele auch tatsächlich zu erreichen. Das wäre allerdings dringend nötig, das zeigen zum wiederholten Mal neue Studien, die jetzt da in Hyderabad an der Konferenz auch wieder vorgestellt wurden. Sie alle haben nämlich ergeben, dass viele Arten und Lebensräume zunehmend stärker gefährdet sind, statt sich zu erholen.
Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Und hier noch ein Hinweis auf die Sendung International. Seit der Unabhängigkeit vor 20 Jahren ist die Amtssprache in der Ukraine ukrainisch. Tönt logisch, ist es aber nicht. Denn noch immer spricht die Hälfte der Bevölkerung im Alltag Russisch. Und genau um diese Sprachenfrage ist vor den Parlamentswahlen am nächsten Wochenende ein heftiger Streit entbrannt.
Это просто рычаг влияния политический на людей. В народе нету абсолютно никакой проблемы. И до маразмов не доходят. Могут...
Das ist doch bloß ein politischer Streit, sagt Oljek, ein junger Ukrainer. Für uns ist die Zweisprachigkeit kein Problem. Tatsächlich hat die ukrainische Bevölkerung ganz andere Sorgen. Hören Sie dazu unsere außenpolitische Wochensendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Steuersenkungen, sie sind ein großes Wahlkampfthema in den USA. Die Republikaner versprechen weniger Steuern für alle, die Demokraten für fast alle. Kalifornien tickt da anders. Der Golden State gehört zwar schon jetzt zu den Bundesstaaten mit den höchsten Steuerbelastungen und trotzdem stimmen die Kalifornierinnen und Kalifornier am 6. November gleich über 3 Vorlagen ab, die allesamt höhere Abgaben vorsehen. Die zusätzlichen Einnahmen sollen den Schulen zugutekommen. Aus San Francisco, Max Ackermann.
Wenn im Herbst jeweils die Nobelpreise verliehen werden, kann in Kalifornien fast immer irgendwo gefeiert werden, diesmal gar an drei Universitäten.
This is a wonderful day not only for Stanford.
Stanford-Professor Brian Kabilka erhielt letzte Woche den Nobelpreis für Chemie.
Congratulations to our colleague, Stanford's newest Nobel laureate.
Jener für Medizin ging an Shinya Yamanaka von der UC San Francisco und Lloyd Japley von der UCLA erhielt die höchste wissenschaftliche Auszeichnung im Fach Wirtschaft. Kalifornische Universitäten sind Weltspitze. Kalifornische Schulen dagegen längst nicht mehr. Immer neue Sparübungen wurden in den letzten Jahren durchgezogen. Jetzt sei die Zitrone definitiv ausgepresst, findet Megan Riley, Finanzchefin des Schulbezirkes Los Angeles. Noch größere Klassen, noch weniger Lehrerinnen und Betreuer wären unerträglich.
I can't face basically counselor ratios going even higher. I can't face class sizes going even higher. You know, it's really hard for anyone to face a public saying, I'm going to have to take more away from the schools. I mean, there's nothing more to take.
In den letzten 5 Jahren musste Megan Riley ihr Budget um jeweils eine halbe Milliarde Dollar kürzen. Tausende Lehrerinnen und Lehrer wurden entlassen, auch dringende Bauvorhaben gestrichen, das Schuljahr um eine Woche verkürzt, die durchschnittliche Klassengröße auf über 40 Kinder erhöht. Dieses Jahr blieben die kalifornischen Schulen zwar von weiteren Sparschnitten verschont, aber das könnte sich je nach Abstimmungsergebnis am 6. November ändern. Dann wird über diverse Steuererhöhungen entschieden. Gouverneur Jerry Brown will all jene mehr belasten, die über 250.000 Dollar im Jahr verdienen und die Warenumsatzsteuer um 0,25% heraufsetzen. Die erwarteten Mehreinnahmen von rund 6 Milliarden Dollar sind bereits fest budgetiert. Sagt das Volk Nein, kommen die Schulen massiv an die Kasse, wie vorher schon Sozialdienste und öffentliche Spitäler und die Staatsangestellten, deren Löhne um 5% gekürzt worden waren. Sparen alleine reiche einfach nicht mehr, warnt der Gouverneur.
We have a more difficult problem. We're going to have to cut deeper. But cutting alone really doesn't do it.
Es brauche auch mehr Einnahmen und Gouverneur Jerry Brown bittet die Stimmbürger schon fast verzweifelt um ihre Zustimmung zu vorübergehend höheren Steuern.
Please increase taxes temporarily.
Kalifornien ist allerdings ein hartes Pflaster, wenn es um Steuererhöhungen geht. Das haben ungezählte Abstimmungen in den letzten 40 Jahren immer wieder gezeigt. Jetzt aber, so Politologieprofessor Corey Cook von der University of San Francisco, sei der Zustand der Staatsfinanzen so prekär, dass eine Zustimmung nicht undenkbar scheine.
Californians are looking for a reason not to vote for tax increases. We're always trying not to in this state, but the situation is just pretty dire this time.
Gefahr droht ausgerechnet von einer zweiten Steuervorlage, die ebenfalls Geld für das Schulwesen eintreiben will. Milliardenerbin Molly Mangers Initiative sieht vor, die Einkommensteuern für alle leicht zu erhöhen und so schätzungsweise 7 Milliarden Dollar für Kindergärten und Volksschulen einzutreiben, allerdings unter Umgehung von Regierung und Parlament. Laut Verfassung darf aber nur eine Vorlage umgesetzt werden, selbst wenn beide angenommen würden. Und so bekämpfen sich die beiden Komitees knüppelhart auf die Gefahr hin, dass beide scheitern.
Absolutely. Absolutely. Both of them could end up defeating each other.
Das hätte für die kalifornischen Schulen und öffentlichen Universitäten sofort katastrophale Folgen, glaubt Professor Cook. Noch kürzere Schuljahre, noch weniger Lehrkräfte, noch höhere Semestergebühren.
There's talk that the school year will end 3 weeks early for public schools in California because the money will effectively run out for public schools. There'll be massive cuts at the CSUs and the UC systems. There'll be immediate consequences.
Und langfristig schadete sich das auf hochqualifizierte Fachkräfte angewiesene Kalifornien selber. Schon jetzt leben das Silicon Valley, die Biotech-Hochburgen oder auch die berühmten Universitäten des Golden State hauptsächlich von fremden Talenten. Auch das zeigen die diesjährigen Nobelpreise. Alle drei Preisträger aus Kalifornien haben ihre Ausbildung ganz woanders gemacht.
Max Ackermann aus San Francisco. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke für die Nachrichten, Angelique Welchli am Mikrofon, Ursula Hürzler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.